Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht es nämlich schon los mit der Bewerbungsphase. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß!
Immobilien machen vor allem durch den Hebeleffekt Spaß. Man bekommt also den Großteil der Investitionskosten von der Bank finanziert und muss den Rest als Eigenkapital beisteuern. Und so kann man die Eigenkapitalrendite entsprechend optimieren. Doch was ist dabei zu beachten? Das erklären wir dir in diesem Video.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Zunächst einmal müssen wir definieren, was ist Eigenkapital, was ist Fremdkapital? Denn das sind die Begrifflichkeiten, mit denen wir als Investoren ja hantieren. Eigenkapital bezeichnet das selbst eingesetzte Geld, also den Geldanteil, den man von der Bank nicht finanziert bekommt. Und Fremdkapital eben die Darlehenshöhe von der Bank. In der Praxis ist es häufig ja so, wir haben einen Kaufpreis, wir haben Kaufnebenkosten, wir haben etwaige Sanierungskosten. Man bekommt meistens den Kaufpreis von der Bank finanziert und Teile der Sanierungskosten teilweise sogar ganz. Und die Differenz eben dazu, also Kaufnebenkosten und vielleicht ein Teil der Sanierungskosten, muss man aus Eigenkapital investieren. Das ist so der Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital.
Schauen wir uns jetzt an, was dieser Hebeleffekt mit unserer Rendite macht. Die sogenannte Eigenkapitalrendite wollen wir uns anschauen. Also quasi die Verzinsung des von uns eingesetzten Eigenkapitals. Dazu nehmen wir mal ein griffiges Zahlenbeispiel. Eine Eigentumswohnung, die an einem unserer Projekte inspiriert wurde oder von einem solchen inspiriert wurde. So. Also ETW in guter B-Lage, in sehr guter B-Lage mit 40 Quadratmetern Wohnfläche für einen Kaufpreis von 185.000. Ist Neubau, deswegen ein bisschen höherpreisig auf dem Quadratmeter. Sie zahlen eine Grunderwerbsteuer von knapp über 12.000 und Notargrundbuch roundabout 3.700 Euro. Und wir unterstellen, dass wir das direkt vom Verkäufer kriegen oder es jedenfalls keinen Makler gibt, beziehungsweise diese Kosten schon im Kaufpreis enthalten sind. Also auf jeden Fall zahlen wir nicht noch zusätzlich Maklerprovision. So, und wir haben wegen der guten Lage die Bank davon überzeugt, uns einen 100% Kredit zu geben. Also der gesamte Kaufpreis wird von der Bank finanziert. Das heißt, bei uns bleiben die eben genannten Nebenkosten, also roundabout 15.700 Euro. So, jetzt kommen wir zu den laufenden Einnahmen und Kosten. Zunächst einmal eine Netto-Kaltmiete monatlich von 840 Euro, auch etwas sportlich, aber wegen Neubau und guter Lage und kleiner Wohnungsgröße nicht unrealistisch in der Lage. Wir haben ja Erfahrungswerte. Zinsen, 4%, derzeitiger Marktdurchschnitt, mehr oder weniger, ergeben 616 Euro ungefähr, Tilgung von 1,5%, die anfängliche Tilgung, wir haben natürlich annuitätisches Darlehen von 231 Euro roundabout und Bewirtschaftungskosten unterstellen wir 70 Euro. Hinter den Bewirtschaftungskosten verbergen sich Instandhaltung, / Instandhaltungsrücklagen für spätere Instandhaltung und Verwaltung. Wir haben hierbei da wir unterstellen für dieses Zahlenbeispiel, dass die Immobilie sich in einem sehr guten Zustand befindet, nicht sehr viel an Instandhaltungspuffer geplant, sondern roundabout 10 Euro pro Jahr pro Quadratmeter und irgendwas zwischen 30 und 40 Euro pro Monat für die laufende Verwaltung angenommen. Dazu schließlich ein Mietauswahlwagnis von 3%. Also unterstellen, dass wir irgendwann ja einen Leerstand haben werden. Irgendwann wird ein Mieter seine Miete nicht zahlen können, aus welchen Gründen auch immer. Und dass, wie gesagt, 3% der Mieteinnahmen, die entgehen uns dadurch. Und das ergibt erstmal einen monatlichen Cashflow von minus roundabout 103 Euro. Das heißt, bei guten Lagen und Immobilien in einem vernünftigen Zustand ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn man direkt nach dem Kauf einen negativen Cashflow hat. So, wir wollen uns jetzt aber anschauen, was es mit der EK-Rendite macht, weil der Cashflow mag zwar negativ sein, für die EK-Rendite müssen wir die Rechnung aber leicht abwandeln. Hierfür müssen wir zu dem monatlichen Cashflow die Tilgung wieder hinzurechnen. Warum tun wir das und was ist die Tilgung? Tilgung ist ja das, was wir an die Bank zurückzahlen von dem Darlehen, das wir aufgenommen haben. Also diese 1,5% per annum in Jahr 1. Warum rechnen wir die jetzt dazu? Weil das Vermögensbildung für uns ist. Wir zahlen dir das Geld zwar an die Bank, aber dadurch reduziert sich ja in gleichem Maße der Kredit. Das heißt also, aktiver werden zwar kleiner, aber passiver auch. Deswegen ist es eine neutrale Position quasi. Eigentlich, man könnte es auch schon aus dem Cashflow, aus der Cashflow-Rechnung einfach die Tilgung wieder rausrechnen. Wir haben es jetzt einfach zum Cashflow dazugefügt. Das ergibt jetzt einen monatlichen Überschuss von 128,13 €. Also quasi unser Gewinn, wenn man so will, aus diesem Investment sind diese roundabout 128 Euro. So, und wenn wir das jetzt ins Verhältnis setzen, den Jahreswert von diesem monatlichen Überschuss, zu dem eingesetzten Eigenkapital von, zur Erinnerung, knapp 16.000 Euro, kommen wir alleine aus den Mieteinnahmen auf eine Eigenkapitalverzinsung von rund 9,78%. Und wenn wir jetzt noch 2% Wertsteigerung pro Jahr für die Immobilie unterstellen, kommen wir sogar auf eine Eigenkapital von Rendite von 33%. Das ist nicht unseriös. Das wirkt jetzt, diese Zahlen wirken etwas unseriös. Das ist es aber nicht. Martin, allein durch den hohen Hebel erleben wir das ja ganz oft, dass diese Zahlen wirklich realistisch sind. Vor allem, wenn man es hinkriegt, dass die Immobilie sich im Wert und im Mietwert entwickelt, sind durch den begrenzten EK-Einsatz so hohe Renditen tatsächlich möglich. Das genau ist ja die Magie des Hebeleffektes bei Immobilieninvestments.
Und jetzt wandeln wir das Beispiel leicht ab. Wir schauen uns an, was passiert, wenn wir mehr Eigenkapital einsetzen. Eben haben wir 15.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Jetzt setzen wir fiktiv 30.000 Euro ein. Wir sehen in den Zahlen, die Netto-Kaltmiete bleibt logischerweise gleich. Die Zinsen und die Tilgung ändern sich aber leicht. Auf Zinsen etwa 570 Euro, Tilgung etwa 213 Euro. Die Bewirtschaftungskosten und das Mietausfallwagnis bleiben auch gleich, sodass wir auf einen Cashflow monatlich vor Steuern auf etwa negativ 37,70 Euro kommen. Und das könnte jetzt trügerisch sein, weil der Cashflow ist leicht besser geworden im Vergleich zu dem Case von eben mit 15.000. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was das mit der Eigenkapitalrendite macht. Wenn wir uns jetzt die Eigenkapitalrendite anschauen, müssen wir natürlich auch hier wieder zu dem Cashflow die Tilgung addieren, wie von Bodo eben beschrieben. Wir kommen jetzt auf etwa 175 Euro monatlich. Wenn wir uns jetzt die Eigenkapitalrendite ohne Wertsteuerung anschauen, fallen wir runter von knapp 10%, eben 9,8, auf jetzt nur mehr 7%. Und jetzt wird es noch deutlicher bei der Wertsteigerung. Wenn wir uns die Eigenkapitalrendite mit Wertsteigerung, auch hier wieder etwa 2% per annum unterstellt, anschauen, fallen wir runter von knapp 33% auf jetzt nunmehr 19,3%.
Ja, das ist doch super interessant, Martin. Das heißt, wir sehen, wir haben jetzt beim Cashflow ja jetzt erstmal eine Verbesserung. Als wir 15.000 mehr EK eingesetzt haben, haben wir eine Verbesserung von ungefähr 80 Euro. Wir hatten ja davor irgendwas über 120, jetzt haben wir knapp 40. Ja. So, aber trotzdem wird die EK-Rendite deutlich schlechter, dadurch, dass wir viel mehr EK einsetzen. Das ist wirklich der interessante Effekt, wenn wir Immobilien kaufen. Und deswegen werden Immobilien ja so gerne so hoch gehebelt, dass man versucht, jedenfalls, wenn man gut einkauft, 100% vom Kaufpreis sich finanzieren zu lassen. Dieser Hebeleffekt ist aber zweischneidig. Denn der Hebel kann auch in die andere Richtung hebeln. Ja, natürlich darf man nicht vergessen, das waren jetzt gerade Zahlen, die unterstellen, dass wir einen schönen Überschuss haben. Aber es kann ja aus irgendwelchen Gründen auch immer bei einem unserer Investments irgendwo Sand ins Getriebe kommen. was könnte passieren? Es könnte sein, dass irgendwann unsere Mieteinnahmen nicht mehr stimmen, dass aus irgendwelchen Gründen die Mieten fallen. Es könnte sein, dass wir die Zinsen zu kurz festgebunden haben. Unsere Empfehlung ist natürlich immer mindestens 10 Jahre, aber auch die sind ja irgendwann vorbei und dann schießen die Zinsen hoch auf 6-7%. Es könnte sein, dass wir mehr Mietausfallwagnis oder unerwartete Sanierungen, was auch immer. Also all die Zahlen, die wir vorhin besprochen haben, sind ja nie in Stein gemeißelt, sondern immer nur Annahmen. So, und wenn eine dieser Annahmen sich nicht bewahrheitet, sondern schlechter wird und wir nicht einen monatlichen Überschuss, sondern einen monatlichen Fehlbetrag haben, dann haben wir eine gehebelte negative Eigenkapitalrendite. Und die ist natürlich höher, je weniger Eigenkapital wir gesetzt haben. Je weniger Eigenkapital wir gesetzt haben, desto mehr Geld verlieren wir quasi dann, wenn wir in den negativen Bereich rutschen. Das darf man nicht vergessen, wenn man hebelt.
Man muss aber natürlich auch verschiedene Risikofaktoren beachten und den Eigenkapitaleinsatz auch ausrichten an der Standortwahl. Je schlechter der Standort ist, desto erwägenswerter ist es zumindest, mehr Eigenkapital einzusetzen. Denn dort haben wir natürlich einmal das Mietänderungsrisiko, dass die Mieten vielleicht eben sogar runtergehen können in schlechten Lagen. Und das Vermögensänderungsrisiko, also dass die Werte auch sinken können in den Lagen. Und wir haben ja gerade gesehen, du hast ja gerade hergeleitet, wenn wir in einen negativen Bereich rutschen, dann kann auch der Hebeleffekt sich auch eben negativ auswirken.
Ja.
Darüber hinaus müssen wir uns auch das Zinsänderungsrisiko anschauen, denn klassischerweise finanziert man mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Also der Zins ist für 10 Jahre festgebunden. Wenn man jetzt wenig Eigenkapital eingesetzt hat und gegebenenfalls sogar vielleicht eine niedrige Tilgung hat und gleichzeitig aber die Werte in einer schlechten Lage eben kaum bis gar nicht gestiegen sind, kann es sein, dass man nach 10 Jahren, wenn der Zins ausläuft, in einen deutlich negativen Bereich rutscht. Warum? Wenn dann nach 10 Jahren zum Beispiel die Zinsen sich ändern, von aktuell bei Neufinanzierung 4% auf dann vielleicht 6 oder 8%, bedeutet das in der Regel auch in der Folge, dass die Kaufpreise fallen. Ihr müsst also überlegen, entweder ihr behaltet die Wohnung dann im Bestand, seid aber dann deutlich negativ und der Hebeleffekt ist dann eben auch negativ zu euren Lasten, oder ihr verkauft die Wohnung, dann aber zu einem deutlich niedrigen Kaufpreis. Und wenn ihr wenig Eigenkapital eingesetzt habt, vielleicht sogar wenig getilgt habt, dann macht ihr hier potenziell einen Verlust.
Ja, völlig richtig. Ich würde nur eine Ergänzung hinzufügen, auch um zu versuchen, das Risiko etwas rauszuholen, was wir ja auch in unserem Bestand sehr gerne machen, und zwar die Länge der Zinsbindung. Wir haben ja in unserem Bestand sehr viele bzw. fast alle Kredite auf 20 Jahre gebunden. Klar, das war zum Großteil in der Niedrigzinsphase, wo man heute rückblickend sagen könnte, das war ein No-Brainer, dass man damals so lange bindet. War es aber übrigens damals schon nicht. Wir hatten ganz viele Investoren in unserem Umfeld, die haben auch bei Zinsen von ungefähr 1% gesagt, ich binde nur 5 Jahre. War für uns zu kurz der Zeitraum. Wir fühlen uns sicherer damit, wenn wir über einen wirklich substanziellen Zeitraum einen verlässlich kalkulierbaren Zins haben. Und die Empfehlung würden wir euch auch geben. Auch im heutigen Zinsumfeld würden wir euch empfehlen, nicht auf wieder fallende Zinsen zu spekulieren oder sogar auf gleichbleibende Zinsen. Also auch heute würden wir immer noch auf zumindest die 20 Jahre von der Bank anfragen. Natürlich zahlt ihr etwas mehr Zinsen pro Jahr, wenn ihr mehr Sicherheit habt, logisch. Ihr habt dann 20 Jahre statt 10 Sicherheit. Aber der Spread ist manchmal gar nicht so hoch, wie man denkt. Wir haben auch heute oftmals einen Zinsspread angeboten bekommen von ungefähr 0,3 Prozentpunkten. Also ihr würdet dann statt 4% 4,3% pro Jahr zahlen. Habt dafür aber eine Versicherung, dass die nächsten 10 Jahre, so 10 Jahre mehr, der Zinssatz sich auch nicht erhöht. Und Hand aufs Herz, welche Garantie haben wir denn heute, dass der Zins in 10 Jahren wirklich genauso gut oder besser ist als heute?
Und jetzt zeigt sich auch, warum es eben wichtig ist, in schlechteren Lagen zu erwägen, vielleicht mehr Eigenkapital zu investieren. Weil im Vergleich dazu gehen wir jetzt mal gedanklich in eine A-Lage. Wir haben nach 10 Jahren auch vielleicht die gleiche Tilgung, aber hier spielt uns die Vermögensentwicklung in die Karten. Weil nach 10 Jahren, wenn wir zum Beispiel entweder verkaufen müssen oder uns dazu entscheiden, mit höheren Zinsen die Immobilie im Bestand zu behalten, realisieren wir im Verkauf durch die Wertsteigerung, durch die höhere Wertsteigerung über 10 Jahre, einen höheren Verkaufserlös. Und sind dann mitunter sogar neutral oder mit Gewinn, ne, können da rausgehen, ja, im Vergleich zur D-Lage, wo wir eben im Worst Case mit Verlust rausgehen.
Wichtig ist es bei all dem auch, den EK-Einsatz langfristig sinnvoll zu betrachten, nicht nur auf ein Objekt bezogen, weil die natürlich verlockend aussahen, die Zahlen, sondern das Ganze auf die Zeitachse zu legen und auch Risikofaktoren in Bezug auf ein konkretes Investment zu berücksichtigen, vor allem unvorhergesehener Sanierungsbedarf. das kann, es kann immer sein, dass ihr konfrontiert werdet mit dem Erfordernis eines Heizungsaustauschs. Das Dach muss noch eingedeckt werden. Ihr habt eine Wohnung gekauft und müsst dann eine höhere Sonderumlage bezahlen, als ihr gedacht hattet, weil davon war nichts erkennbar im Vorfeld des Ankaufs. Dafür braucht ihr einen Puffer. Also bitte setzt nicht euer gesamtes EK in einen jeweiligen Deal ein. Behaltet immer einen gewissen Grundstock an EK zurück für Unvorhergesehenes. Und nicht nur negativ betrachtet, auch wollt ihr doch ein bisschen Pulver trocken halten für Top-Deals, die um die Ecke kommen. Manchmal ergeben sich Opportunitäten, mit denen ihr vorher nicht gerechnet habt. Und da lohnt es sich wirklich, die Finanzierung sauber in Position zu haben, um schnell agieren und einen Top-Deal closen zu können. Und da wollt ihr euch nicht Sorgen machen, wo ihr das EK jetzt herbekommt, wenn ihr es nicht gerade habt. Also immer sinnvoll haushalten, mit EK immer berücksichtigen, dass für die Immobilienkäufe, die ihr schon gemacht habt, Bedarf entstehen kann und neuer Bedarf durch neue gute Deal-Opportunitäten entstehen kann.
Ja, dann deinen ersten Gedanken will ich ein bisschen unterfüttern nochmal mit einem Zahlenbeispiel, weil stellen wir uns vor, wir kaufen eine Wohnung mit 50 Quadratmetern Wohnfläche. Kaufpreis jetzt egal für das Rechenbeispiel. Mhm. Wir bilden Rücklagen. Selbst wenn wir 20 Euro den Quadratmeter per annum Rücklage bilden, sind das 1.000 Euro pro Jahr. Mhm. Wenn da jetzt ein Mieter drin wohnt und wir den Mieter schon seit 20 Jahren in der Wohnung oder 30 Jahren in der Wohnung haben, der Mieter nach 3 Jahren auszieht,
ja,
freut man sich erstmal natürlich, wenn man kann neu vermieten zu einer höheren Marktmiete. Ja. Man muss die Wohnung aber erstmal renovieren, sanieren.
Ja.
Man hat in 3 Jahren jetzt 3.000 Euro Rücklagen gebildet, die im Zweifel auch für andere Maßnahmen in der Wohnung noch, ne, ja, verinvestiert wurden und kann aus diesem Geld also die Wohnung nicht renovieren oder sanieren. Und jetzt muss man überlegen und sich das vorher einplanen. Plane ich mir dafür Eigenkapital an oder ein und lege das zurück, genau für diesen Fall. Oder gehe ich vielleicht zur Bank, um eine Nachbeleihung zu realisieren. Aber das ist nicht sicher, ne, das Thema Nachbeleihung. Ja. Ihr könnt also immer zur Bank gehen nach einer bestimmten Entwicklungsphase der Immobilie. Gerade in besseren Lagen ist es realistischer, dann neues Geld zu bekommen. Aber darauf solltet ihr nicht spekulieren. Das heißt, immer Eigenkapital einplanen für unvorhergesehene Maßnahmen.
Absolut, total valider Punkt. Kleine Rückergänzung dazu. Wenn ihr schon vorher im Ankauf seht, dass der Sanierungsbedarf kommt, weil vielleicht der Mieter schon gekündigt hat. Also in deinem Fall kann man das ja nicht, konnte man es nicht sehen. Aber vielleicht hat der Mieter schon gekündigt und man weiß, in einem halben Jahr wird die Wohnung frei. Dann macht es total Sinn, die geschätzten Sanierungskosten schon in die Finanzierung mit reinzuholen. Das machen Banken nämlich sehr, sehr gerne mit. Wenn die Kosten nicht ausufernd hoch sind, also einen bestimmten Prozentbetrag des Ankaufspreises nicht überschreiten, sind Banken sehr, sehr bereitwillig, diese Kosten auch noch mitzufinanzieren, weil sie ja die Immobilie aufwerten und damit das Risiko, damit die Sicherheit für die Bank erhöhen.
Was ja noch mehr Spaß machen kann bei Mehrfamilienhäusern, ne? Weil da ist es ja so, dass man sich die Maßnahmen anschaut, die vielleicht in den nächsten 5 Jahren umgesetzt werden, ja, müssen. Und dann kann man überlegen, welche Maßnahmen zieht man vielleicht vor in die Ankaufsphase, ne? Und dann kann man ja mit Banken häufig einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren, ja, vereinbaren.
Absolut.
Zur Umsetzung. Man muss ja nicht sofort umsetzen. Wenn ich aber weiß, okay, die Heizung, der Heizkessel wird in 5 Jahren, in 4 Jahren spätestens fällig, dann macht es vielleicht Sinn, sich zu überlegen, nehme ich das mit in die Ankaufsfinanzierung, um das dann vielleicht nach 12 oder 18 Monaten umzusetzen, um das sozusagen nicht aus eigenem echten Eigenkapital zu bezahlen.
Bitte hierbei aber auch die Steuerkomponenten nicht außer Acht lassen. Ihr wisst sicherlich, dass ihr, wenn ihr innerhalb der ersten 3 Jahre nach Erwerb der Immobilie mehr als 15% des Gebäudewertes investiert in die Immobilie, ihr das nicht sofort als Werbungskosten absetzen könnt, sondern dass nur die Anschaffungswertbasis erhöht und damit die AFA. Dazu nur ein kurzes Zahlenbeispiel zur Veranschaulichung. Mal angenommen, ihr kauft eine Immobilie, eine Wohnung für 200.000, ihr habt einen anteiligen Gebäudewert von 160.000 ermittelt, darauf 15% sind, wenn mich nicht alles täuscht, 24.000. Das ist der Betrag, den eure Sanierungskosten, und zwar die Netto-Sanierungskosten, nicht der Bruttowert, der Netto-Sanierungskostenwert nicht überschritten werden darf in den ersten 3 Jahren nach Kauf. So, also bis 24.000. Wenn ihr auch nur 1 Euro darüber hinauskommt, dann werden die gesamten Sanierungskosten als hinzugerechnet zum Anschaffungswert des Gebäudes, also zum Gebäudewert. Und damit könnt ihr diese Kosten quasi nur mit der linearen Gebäude-AFA von 2% bzw. 2,5% bei Altbauten oder etwas höher, wenn ihr ein Restnutzungsdauergutachten gemacht habt, absetzen. Versus ihr könnt die gesamten Kosten, also die gesamten, sagen wir 20.000 Euro, bei der nächsten Steuererklärung als Werbungskosten absetzen.
Was nicht unbedingt fatal sein muss, ne? Also es gibt ja durchaus Deals, die sich auch rechnen, wenn man die 15% reißt. Klar. Man muss aber genau in die Kalkulation schauen.
Ja.
Und wenn man zumindest steuerlich optimieren will, den Überschuss, dann sollte man darauf achten.
Ja, man sollte es zumindest sehenden Auges machen und in der Berechnung mit drin haben. Genau. Ja, also zusammenfassend haben wir in dem Video gesehen, der EK-Hebel ist ein sehr, sehr nettes Tool für uns Immobilieninvestoren, aber er ist auch zweischneidig und er ist ein Risikofaktor. Wir hebeln wirklich mit signifikanten wirtschaftlichen Werten. Daher achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu viele Risikofaktoren auf einmal reinholt. Also wenn ihr schon 100% finanziert, dann versucht etwas mehr Sicherheit in die Zinsbindung reinzukriegen. Vielleicht etwas mehr Tilgen und vor allem aber auch bei der Wahl der Investmentobjekte auf etwas mehr Sicherheit achten. Also vielleicht nicht die ganz randlagigen Objekte nehmen in D-Lagen und oder auch nicht auf einen sehr schlechten Zustand, wenn man noch nicht jahrelange Sanierungserfahrung hat, sondern dann vielleicht in etwas stabileren, nachhaltigeren Lagen investieren und darauf achten, dass der Zustand bei Ankauf ein vernünftiger ist.
Ja, wir haben gesehen, was beim Thema Eigenkapitaleinsatz jetzt zu beachten ist. Dazu gibt es verschiedene Philosophien, verschiedene Ansätze. Wir haben hier unsere Meinung gesagt, wie wir das Thema sehen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viel Eigenkapital setzt ihr bei der Finanzierung ein? Wie steht ihr zu diesem Thema?